Es wurden, als ich reinkam hier, wurden mir mehrfach gefragt, ja, wie geht's und so weiter. Und ich habe gemerkt, manche hätten gern ein bisschen mehr gewusst. Dann, ja, meine ich, ist vielleicht ganz gut, wenn ich da ein paar Worte vorweg noch sage. Dann muss ich nicht jedem Einzelnen sagen. Es haben ja auch bestimmt auch die einen oder anderen gebetet, und da will ich vor allen Dingen auch dafür danken. Ja, das freut mich. Und bis jetzt sind die Ärzte ziemlich auf dem Schlauch, und von daher ist eher das Gebet angesagt als nochmal eine Behandlung. Worum es geht eigentlich ist, es war mir schwer nachzuvollziehen, dass fing ja schon vor 3 Monaten an, und ich kann meinen Kopf fast nicht mehr bewegen, es sei denn, ich habe ihn mit Chemie ein bisschen flott gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel der Fall, aber normalerweise kann ich nach links nicht weiter bewegen, wieso? Und das unter Schmerzen, ja. Und das hat man halt dann untersucht, war ich in der Schmerzklinik eine 8 Tage lang. Die Behandlung hat nichts gebracht. Und jetzt mache ich gerade eine Reha, die ambulante Reha in Kempten bei Fetzer und Pfund. Da habe ich jetzt 1 Woche hinter mir, 2 noch vor mir. Mal schauen, ob das was bringt. Aber es ist nicht so gezielt. Also es ist einfach eine Arthrose an der Halswirbelsäule, was es auslöst. Und ja. So ist es. Also früher, als ich noch ein kleiner Junge war, jetzt bin ich ein großer Junge, als ich ein kleiner Junge war, da kam ja jedes Jahr zur Festwochenzeit mein Onkel zu Besuch. Also das war einfach Tradition. Jedes Mal zur Festwoche kam er zu Besuch, Onkel Toni aus Innsbruck. Naja, ich habe mich immer gefreut über seinen Besuch. Ja, Onkel Toni hat nämlich an etwas Besonderes mitgebracht. Er hat eine 50-Gramm-Tafel Schokolade, die gibt es damals noch, 50-Gramm-Tafel Schokolade mitgebracht. Also das war was Besonderes. In Schokolade gab es eigentlich nur an besonderen Feiertagen und Festtagen und dann auch nur in kleinen Mengen. Eigentlich, muss ich sagen, war mir Onkel Toni ziemlich egal. Mein Interesse richtete sich weniger auf ihn als auf die Schokolade. Und ich vermute, dass die meisten Menschen und vielleicht auch viele Christen, ja, auch bei Gott bzw. Jesus Christus mehr die Gabe suchen als den Geber. Im Johannesevangelium lesen wir mal folgende Begebenheit, Johannes 1, die Verse 35 bis 38. Am folgenden Tag stand Johannes, also Johannes der Täufer, stand Johannes wiederum da und 2 seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Der Herr Jesus fragt die beiden Jünger: Was suchst du? Hätte dich eigentlich fragen müssen: Wen sucht ihr? Wen sucht ihr? Ich denke, dass der Herr diese beiden Jünger zum Nachdenken darüber bringen wollte, ob sie nicht ähnlich wie die Volksmassen, die täglich auf Jesus einstürmten, ob sie nicht auch ähnlich wie diese Menschen im Grunde genommen nur die Gabe suchten, Hilfe, Heilung, vielleicht ein religiöses Erlebnis. Und die Antwort der Jünger zeigte, dass sie wirklich den Herrn suchten, denn sie wollten dort sein, wo er ist. Und da, wo er übernachtet war, das war bestimmt kein Palast, ja, schon klar. Also es ging ihnen um Jesus. nicht um irgendetwas anderes. Wie ist es bei mir und bei dir? Was suchen wir? Lauten unsere Gebete nicht zu 90%? Herr Jesus, bitte gib. Herr Jesus, bitte mach doch das. Bitte hilf doch. Und so weiter. Nicht, dass es grundsätzlich falsch wäre, so zu beten. Jakobus sagt ja auch einmal, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Aber denkt mir doch einmal darüber nach, ob wir nicht auch eher die Gabe suchen als den Geber. Und das steckt doch einfach in uns drin. Es entspricht dem Charakter des natürlichen Menschen. Nur die göttliche Liebe vermag von sich selbst wegzuschauen. Der Vers von Jakobus hat ja eine Fortsetzung. Da heißt es dann, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also wir wollen, dass unser Herr uns die Probleme wegnimmt, die wir uns durch unsere Ich-Herrschaft geschaffen haben. Er wird ein solches Gebet sehr wahrscheinlich nicht erhören. Vielmehr sollen diese Probleme ja uns dahin bringen, dass wir endlich merken, wie wir durch unser eigenes Regiment unser Leben zerstören und endlich ihm die Herrschaft übertragen. Wir bitten um manche Dinge, die aus der Sicht Gottes kontraproduktiv sind. Kontraproduktiv in dem Sinne, dass weil sie uns von dem Ziel, das Gott mit uns hat, eher noch weiter wegbringen. Es gibt aber einen untrüglichen Weg, einen Weg, der nie in die Irre führt. Suche Jesus Christus. Mach ihn zum Ziel deines Strebens. Frag dich, wenn du meine Sache oder deine Hilfe bittest, ob es dabei letztlich um ihn geht oder um dich, unabhängig von ihm. Sei gewiss, dass du in und mit ihm alles erhältst, was Gott dir jemals zugedacht hat. Damit wäre ich bei unserem Predigtthema angekommen. Das Thema ist kurz und einfach: Was suchst du? Und der Predigttext ist 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26 bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So weit. Wesentlich geht es mir hauptsächlich ja um den Begriff 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Dieser Vers macht klar, dass dass wir in Christus Jesus sind und dass dieser Jesus uns gemacht worden ist, so wird es gesagt, uns gemacht worden ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Dieser Vers macht klar, also dass alle geistlichen Gaben letztlich in Christus zu finden sind. Also geht es darum, Christus zu suchen. Mit ihm finden wir dann auch diese Gaben. Viele andere Sachen natürlich auch noch. Da ist gewissermaßen das Gesamtpaket, was Gott uns überhaupt je geben wollte, ist in Christus zu finden. Im Kolosserbrief finden wir 10-mal den Ausdruck in ihm. Und es werden verschiedene geistliche Gaben gezeigt, und die in ihm gegeben sind. Oder schauen wir uns in Epheser 1 an. Dort finden wir, in den ersten 13 Versen finden wir 7-mal den Ausdruck in ihm. In den weiteren Kapiteln kommt der Ausdruck noch 6-mal vor. Auch in anderen Briefen, wie den Korintherbriefen, finden wir diesen Ausdruck mehrfach. Ich meine, das muss doch was zu sagen haben, oder? Wenn das so häufig vorkommt, es kommt noch viel häufiger vor, auch in etwas anderer Formulierung, aber in der Bedeutung, sind es sogar ein paar hundert Mal. Wenn das so häufig vorkommt, muss es ja hier um eine zentrale Lehre der Bibel handeln. Ja, das ist der Fall. In ihm, das ist zusammengefasst das ganze Evangelium. In Jesus haben wir alles. In ihm ist alles gegenwärtig, was Gott uns zugedacht hat. In ihm ist die ganze Gabe Gottes konzentriert. Nicht in seinen Gedanken, die er auf Erden ausgesprochen hat, nicht in seinen gewaltigen Worten, die uns durch die Evangelisten aufbewahrt wurden, nicht darin, sondern in ihm selbst. Und wer zu ihm kommt und ihn im Glauben in sein Leben aufnimmt, der hat das Leben, denn er hat Christus, der das Leben ist. In ihm, das kann auch keine Erkenntnisse noch so biblischer Art und keine Theologie, die sich vielleicht fest auf die Schrift gründet, ersetzt werden. Schrifterkenntnis und Theologie ist unentbehrlich, klar, ist wichtig, ohne Zweifel. Aber wir wissen, dass sie nicht das Leben ausmacht. Das Leben ist nur in Jesus alleine. In ihm. Alles, was wir in Gottesdienst, Bibelstunde, Gemeinschaft der Kinder Gottes, Zusammenleben, in der Gemeinde geschenkt bekommen, soll mit dazu dienen, dass wir in ihn eingewurzelt werden. In ihm, das heißt nicht in irgendeiner heiligen Handlung, ist das Leben. Das Leben ist nur in der Person des gegenwärtigen, erhöhten Herrn der Gemeinde. Es war für Paulus ja lebenslang ein schweres Ringen darum, dass doch die jungen Christengemeinden nicht irgendeinem Kultus anheimfielen, der aus der Welt der menschlichen Religion stammte und die Wahrheit letztlich verdunkelte. Christus allein ist die Vollgestalt des Evangeliums. Wie leicht kann sich das heute in den Vordergrund schieben. Vielleicht kann etwas Bestimmtes ein Selbstzweck werden, was eigentlich anders gesagt war. Jetzt sage ich etwas, was in euren Ohren zunächst einmal vielleicht ketzerisch klingt. Die Bibel ohne Christus ist nutzlos. Die Bibel oder Bibel und Bibelteile sind heute in rund 4000 Sprachen verfügbar. Also die volle Bibel, die Gesamtbibel ist in 694 Mal übersetzt worden. 694 Sprachen. Und insgesamt mit den Bibelteilen sind das in 4000 Sprachen. Es ist das am häufigsten gedruckte Buch und ja, in Hunderten von Millionen von Exemplaren auf der Erde vorhanden. Und doch gibt es Milliarden von Menschen, denen die Bibel nichts nützt. Nichts. Denn sie sind auf dem Weg in die Hölle und die allermeisten werden auch dort ankommen. Wenn die Bibel einen Menschen nicht zu Christus führt, ist sie für diesen Menschen wertlos, letztlich. Ein Beispiel, das ich mal bei Bob George gelesen habe. Bob George, ein amerikanischer Bruder, der sehr gute, auch gerade in dieser Richtung sehr gute Bücher geschrieben hat. Und er hat es folgendermaßen gesagt: Kein Mensch wird davon satt, dass er in einem Restaurant die Speisekarte liest und dann wieder geht. Die Speisekarte kann doch niemals das Essen ersetzen. Sie ist aber hilfreich, wenn man durch sie weiß, was es zu essen gibt. Die Bibel, sagt er, ist wie eine Speisekarte. Sie soll uns zu Christus führen, aber sie kann ihn nicht ersetzen. Wenn jemand die Bibel studiert und nicht bei Christus ankommt, dann bleibt er leer und hungrig. Er hat bestenfalls seinen Kopf mit totem Wissen gefüllt. Das Abendmahl, so wichtig es ist, hat in sich selbst keine Bedeutung. Es ist auf die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn ausgerichtet. Wenn sich das Abendmahl verselbstständigt und den Herrn Jesus verdrängt, dann hat es seinen Sinn verloren. Dann ist es nur noch ein religiöser Kult. Und so könnten wir weitermachen mit anderen Dingen. Ich denke, dass ihr mich das schon recht versteht. Ihr wisst ja, wie wichtig mir das Wort Gottes ist und das Brotbrechen und so weiter. Aber alles ist uns gegeben, dass wir immer wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus geführt werden und dort die geistlichen Gaben finden, die in ihm zu haben sind. Ich komme jetzt zurück zu unserem Ausgangswort in 1. Korinther 1, 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Über diese vier Gaben wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Erstens Weisheit. Wie bedürftig sind die Menschen doch in Bezug gerade auf Weisheit? Man spricht auch von den Weltweisen. Menschen, denen man Weisheit zuschreibt. Zum Beispiel ist die Mehrheit der Deutschen der Meinung, Dalai Lama sei so ein weiser Mensch. Oder natürlich die Philosophen. Da steht ja, ist ja in einem Wort drin enthalten. Da heißt ja, Liebe zur Weisheit heißt Philosophie. Liebe zur Weisheit. Also sind die Philosophen weise Menschen, oder? Naja, also im Urteil der Schrift ist weder der Dalai Lama oder sonst irgendein weltlicher Philosoph ein weiser Mensch. Sicher handelt es sich hier um kluge Menschen. In den Sprüchen lesen wir, dass die Gottesfurcht der Weisheit Anfang ist. Anfang. Also hat ein Mensch, der mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben will oder zu tun hat, hat er noch nicht einmal angefangen mit Weisheit. Ja? Die Bibel ist immer sehr klar in diesen Dingen. Übrigens, die Weisheit wird in Sprüche 8 mit dem Sohn Gottes gleichgesetzt auch. Müsst ihr mal unter diesem Aspekt lesen. Sprüche 8, da ist von, was hier von der Weisheit gesagt wird, es passt perfekt auch auf Jesus Christus. Wir haben zwar den Zugang zur wahren Weisheit, das heißt nicht unbedingt, dass wir sie auch dort suchen. Und weil wir sie nicht in Christus suchen, suchen wir oder stehen wir in der Gefahr, einen Ersatz zu schaffen. Wir verwechseln vielleicht unser großes Bibelwissen mit Weisheit. Wir legen uns einen geistlichen Hydrocephalus zu, also auf Deutsch einen Wasserkopf. Nicht jedem, möchte ich vielleicht an der Stelle sagen, nicht jedem, der eine Bibelschule besucht, ist das wirklich hilfreich. Mancher ist schon in solchem Studium geistlich ausgehungert, weil das Wissen an die Stelle von Jesus getreten ist. Ja. So manche junge Menschen meint eben, dass er aufgrund seines Bibelschulstudiums zum Dienst in der Mission berufen sei. Dabei ist es offenkundig, dass ein Studium keinen Menschen zu einem Missionar machen kann. Die dafür nötige geistliche und charakterliche Qualifikation, die holt man sich woanders. Zum Beispiel in beruflicher oder auch gemeindlich und auch gemeindlicher Bewährung. Ja, dass man erstmal sich bewährt in ganz normalen Lebensbereichen. Da holt man sich das, was man für die Mission braucht. Weisheit ist uns Not, sicher. Aber vergessen wir es nie, die Weisheit ist nur in Christus zu finden, und denn er ist uns geworden, Weisheit von Gott. Das zweite, Gerechtigkeit. Das ist ja geradezu das Thema des Römerbriefes, vor allem in den ersten 8 Kapiteln, die Rechtfertigung des Sünders. Gerechtigkeit wird ja auch in der Welt sehr hoch gehandelt. Ja, da spricht man von sozialer Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit der Justiz, von der gerechten Verteilung der Güter. Und zurzeit ist es ja auch ein heißes Thema unter den Politikern. Sicher ist das alles nicht unwichtig. Es ist nicht unwichtig, dass auch im sozialen Bereich Gerechtigkeit herrscht. Aber von dieser Gerechtigkeit ist hier in unserem Text nicht die Rede. Es geht hier um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und da ist das Urteil der Bibel sehr hart. Jesaja 64, 5 heißt es: Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Also in uns selbst werden wir nie Gerechtigkeit finden. Menschliche Gerechtigkeit vielleicht schon, ja. Es ist ja gut und soll ja auch sein, dass man auch Kindern frühzeitig gewisse Werte groß und wichtig macht, dass sie das lernen auch. Das ist das, was zum Normalen, zum Leben dazu gehört und was das Leben sicher auch erleichtert. Aber wir reden hier von der Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, 21 wird klar und deutlich gesagt: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also in Christus werden wir Gottes Gerechtigkeit. Doch auch hier gibt es wieder die Gefahr, dass wir, weil wir nicht Gottes Gerechtigkeit in Christus suchen, einen Ersatz schaffen, das heißt unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und das nennt man dann Selbstgerechtigkeit, die übrigens immer begleitet wird auch von Heuchelei. Denken wir nur an die Pharisäer, da wird es ja sehr deutlich, ja, der Herr Jesus hat mit den Pharisäern zeitlebens immer einen Kampf gehabt und der ging nicht sehr sanft mit ihnen um. Das sagte ihnen die Dinge klar auf den Kopf zu. Ja. Heuchelei. Alle ihre Werke aber tun sie, um von den Leuten gesehen zu werden, sagte er. Das betraf, auf die Pharisäer war das gemünzt, aber das könnte man hier und da auch vielleicht bei sich selber finden. Mir fällt da immer der Ostergottesdienst in der größten Moskauer Baptistengemeinde ein. Habe ich damals, als ich in Moskau eine Schulung machte, miterlebt. Ein sehr wirklich als beeindruckender Chorgesang. Auch Einzelvorträge waren hervorragend. Also es war schon professionell, muss man sagen, ja, und hat mir gut gefallen. Aber die Menschen, die hatten total ernste, nach unten gewandte Gesichter. Die wirkten auf mich irgendwie depressiv. Ist das Osterfest ein Fest der Trauer oder der Freude? Natürlich der Freude, oder? Der Herr ist auferstanden. Da lässt man doch den Kopf nicht hängen, oder? Das ist doch eine freudige Botschaft. Fand ich so schrecklich. Und die Übersetzerin hat mir es erklärt, das wäre einfach so, wäre so, dass man ein geistlicher Mensch immer ganz ernst ist. Der lacht nicht, der zeigt keine Freude oder irgendwas, ja. Das ist die Vorstellung von Geistlichkeit, die völlig daneben ist, ja. Aber, ja. Dann im dritten Punkt, Heiligkeit. Die Frage zu diesem eigenen Thema ist die: Werden wir Christen durch Heiligung immer heiliger? Kommt jetzt vielleicht manchmal ein bisschen seltsam vor. Das ist doch selbstverständlich, oder? Ist doch klar. Da gab es 1741, also es war so ganz kurz vor meiner Geburt, 1741 war es das Thema eines historischen Disputs zwischen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und John Wesley. Beide sehr berühmte Christen gewesen und haben ja auch etwas hinterlassen. Ja, Zinzendorf, die Herrnhuter Brüdergemeine, oder von Wesley kommen die Methodisten her. Also, aber sie haben auch ganz schön kämpfen können, wenn es um biblische Wahrheiten ging, zumindest um das Verständnis, ihr Verständnis um diese Wahrheiten. Also, Wesley, der ging davon aus, dass der Christ, indem er in der Heiligung lebt, in sich selbst immer heiliger wird. Das ist ja die heute noch weit verbreitete Auffassung, gerade im Pietismus. Zinzendorf dagegen war der Meinung, dass der Christ nie heiliger werden kann, als er schon unmittelbar nach seiner Wiedergeburt war. Nicht er in sich selbst ist heilig, gerecht und vollkommen, sondern Christus in ihm ist es, denn Christus ist ihm zur Heiligung gemacht. Ich halte es natürlich mehr mit Zinzendorf. Die Sichtweise von Wesley, die führt immer ganz leicht zur, ja, dass man zu sehr dann irgendwo in sein Vertrauen auf die Werke setzt, ja, die man tut. Werke sind auch wichtig, aber nicht die Werke sind entscheidend, ja. Christus in uns. Also nicht Christus, nicht der Mensch ist selbst ist heilig, gerecht und vollkommen, sondern Christus in ihm ist es. Und wenn ich sage, ich halte mehr mit Zinzendorf, dann muss ich schon eine kleine Kritik auch anbringen. Der Zinzendorf hat eben eigentlich durch seine Sicht hat etwas vergessen, das unbedingt dabei sein muss, ja. Dass, wenn auch ich weiß, dass Christus in mir alles macht, nicht ich selbst, auch wenn es so ist, bin ich dann doch gefordert, das, was Christus in mir wirkt und mir zeigt, das dann auch nach außen zu bringen. Das soll ja auch andere Menschen dann herausfordern, auffordern. Irgendwie, ja, das ist ganz wichtig. Nicht, dass man dann passiv die Hände in den Schoß legt und, naja, das ist leider dann so in der evangelischen Kirche, hat sich das dann so entwickelt. Ja, schön, ich bin ja doch Christ, alles wunderbar. Ebenso soll es ja eben gerade nicht sein. Okay. Aber grundsätzlich, wie gesagt, halte ich mit Zinzendorf, mit dieser Aussage, dass wir einfach, dass Christus unser Leben ist, dass wir so untrennbar mit ihm und seinem Leben verbunden sind, identifiziert, könnte man auch sagen, sind, dass das, was für Christus gilt, gleichermaßen auch für uns wahr ist. Durch Heiligung werde nicht ich in mir selbst heiliger, sondern ich erlaube es, Christus in mir immer mehr sein Leben und damit auch seine Heiligkeit durch mich zu leben und sichtbar werden zu lassen. Aber es ist und bleibt eben doch seine Heiligkeit. Paulus konnte am Ende seines an Christus hingegebenen und geheiligten Lebens von sich sagen, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Boah, sagte Paulus. Wenn wir diese grundlegende Wahrheit nicht verstanden haben, werden wir immer wieder versucht sein, uns selbst heiliger machen zu wollen. Selbstheiligung nennt man das. Dass dabei nichts Gutes herauskommen kann, liegt auf der Hand. Weil in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also wir reden hier vom Fleisch, ja. Weil in mir selbst, unabhängig von Christus, nichts Gutes wohnt, kann aus mir auch nichts Gutes herauskommen. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt noch. Erlösung. Das Wort Erlösung ist eines der Wörter, die uns zwar leicht über die Lippen gehen, aber in ihrer Bedeutung doch eher nebulös bleiben. Im griechischen Grundtext ist es das Wort Apolytrosis. Also Lytrosis ist die Lösung, ist gelöst. Apo ist eine Verschärfung dann noch. Also eine völlig gelöst sein, heißt es dann. Ja. Gelöst von den Banden des Todes, der Sünde und Satans. Loslösung durch Jesus Christus, das bedeutet immer auch, dass Satan loslassen muss. Die Stricke, mit denen er uns binden konnte, sind zerrissen. Wir sind frei. Der Begriff Erlösung ist sehr gut und am besten wohl veranschaulicht in dem Sklaven, der, das war ja damals noch gang und gäbe, gab einen Sklavenmarkt, wo man sich einen Sklaven kaufen konnte. Wenn man vielleicht eine Hilfe im Haushalt haben wollte, da konnte man einkaufen. Von daher war das etwas gang und gäbe, wie gesagt, war für die Leute sehr gut verständlich. Und es konnte durchaus auch sein, dass jemand einen Sklaven gekauft hat, ihn aber dann in die Freiheit entlassen hat. Ja. Das wäre dann eigentlich im Prinzip das, was wirklich mit Erlösung gemeint ist. Ja. Das griechische Wort Lytrosis heißt eigentlich Loskauf. Ja. Also man wird gekauft und losgelassen. Loskauf. Erlöst zu sein, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Bindungen an unseren alten Sklavenhalter Satan und die Sünde gebrochen ist. Sie haben kein Anrecht mehr auf uns, auf unser Leben. Wir können weiter sündigen, ohne Zweifel, aber wir müssen es nicht mehr. Nun ist das ein gewaltiges Thema, die Erlösung. Ich kann und will das im Rahmen dieser Predigt nicht ausführlicher betrachten, da wird man noch länger da sitzen, nämlich die Auswirkung, die die Erlösung, das Losgelöstsein in unserem Leben haben müsste. Auch hier möchte ich mich auf einen Aspekt beschränken, nämlich darauf, inwieweit dieses Gelöstsein sich auch in unserem Äußeren zeigt. David sagte einmal, Gott ist das Heil meines Angesichts. Psalm 42, 11 und wiederholt genau diese Aussage wortwörtlich im Psalm 43, 5. Gott ist das Heil meines Angesichts. Im Hebräischen steht an diesen beiden Stellen tatsächlich das Wort Gesicht. Ich glaube, dass David hier etwas sehr Wichtiges sagt. Wisst ihr, dass unser Gesicht einem Anzeigebrett gleicht, das deutlich erkennen lässt, was in unserem Herzen vor sich geht. Jede Freude und Anspannung spiegelt sich in unserem Gesichtsausdruck, unserer Körpersprache, auch in unserem Tonfall wider. Wenn man sich zum Beispiel Sorgen macht, neigt man zu hängenden Schultern und einer gebeugten Haltung. Man sieht bekümmert aus. Die Augenbrauen ziehen sich zusammen. Viele Christen brauchen auch eine Erlösung ihres Gesichts. Wir brauchen so etwas wie eine geistliche Gesichtspflege, weil unsere Gesichter der Welt die falsche Botschaft vermitteln. Ja. Wenn du eine radikale Veränderung deines Gesichtes wünschst und finanziell dazu in der Lage bist, ja, dann kannst du einen kosmetischen Chirurgen bezahlen und deine Gesichtszüge operativ verändern lassen. Aber ihr Lieben, wie auch immer du dich zu liften versuchst, medizinisch, chirurgisch oder auf irgendeine andere Weise, ja, deine Gesichtszüge werden nach wie vor verraten, was in deinem Herzen vor sich geht. Sie können deine Empfindung nicht verbergen. Dein Gesicht ist der Spiegel deiner Seele. Und nichts verhärtet ein Gesicht so sehr wie Sünde übrigens. Da steht Sprüche 21, 29, der Gottlose macht ein trotziges Gesicht. Ja. Und von Hesekiel 2, 4 lesen wir von, in Bezug auf die Kinder Israels wird da gesagt, diese Kinder haben ein trotziges Angesicht und ein verstocktes Herz. Die Sünde lässt einen Menschen vorzeitig altern. Also ich war in der Alkoholikerheilstätte tätig und da konnte ich sagen, 10-15% der Alkoholiker waren vorgealtert, deutlich vorgealtert. Auch Sorge, Leid, Enttäuschung prägen sich im Gesicht aus. Auch eine Begebenheit, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde, weil sie so frappierend war. Ich hatte einen Vortrag in der Memminger Stadthalle und anschließend dann stand ich da so rum und dann sah ich dann eine Frau auf mich zukommen, eindeutig auf mich hin. Und die war noch ein gutes Stück entfernt, ungefähr fast so weit, ja, wie bis zu der Tür da. Und ich dachte mir, die Frau sieht aber enttäuscht aus. Und dann stand sie vor mir und wisst ihr, was das erste Wort war, was sie sagte? Ich bin so enttäuscht. Also das war einfach irre, ja, weil das hat sich so eingeprägt in ihr Gesicht, ja, dass es so auf die Entfernung zu sehen war. Ja, eine Schwester, die berichtete einmal, sie sei mit dem Zug unterwegs gewesen und ihr gegenüber im Abteil saß ein Mann, und wie sie ihn da so beobachtete, habe sie sich gedacht, er könnte ein Christ sein. Später, als sie dann mit ihm ins Gespräch gekommen war, da hat sich herausgestellt, dass er nur Magenschmerzen hatte. Es ist ja irgendwie schade, oder, wenn die Christen anstatt an der Freude am langen Gesicht erkannt werden. In der Geschichte des Christentums gab es sogar Gruppierungen, die haben sich das Lachen versagt, weil es ungeistlich sei. So ähnlich wie eben, wie ich da in Moskau erfahren habe. Dabei gibt es kaum eine gesündere Beschäftigung als Lachen. Ja, ich will das jetzt hier nicht weiter ausbreiten, weil die Zeit einfach nicht mehr da ist. Aber da könnte man sehr viel dazu sagen. Es gibt ja eine neue Wissenschaft und neue medizinische Richtung, Gelotologie, die Lehre vom Lachen. Und da wird heute schon sehr vieles erforscht worden, wie das Lachen sich positiv auf verschiedene Organe und das, auswirkt. Das ist unwahrscheinlich. Ja, okay. In Prediger 8, Vers 1 lesen wir, die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichts verändert sich. Wenn Christus, der ja die Weisheit ist, in meinem Herzen oder in deinem Herzen wohnt, dann hat das eine direkte Auswirkung auf dein Gesicht. Es verändert die Art, wie du gehst und redest, sogar den Tonfall deiner Stimme. Die Bibel gibt uns dafür diverse Beispiele. Ich möchte nur zwei ganz kurz erwähnen. Da ist die Hannah, nicht die kein Kind bekommen konnte und die dann immer wieder gedemütigt wurde durch ihre Magd. Und als sie dann dort war vor der Stiftshütte, und Eli, der hat dann mit ihr gesprochen und hat ihr ein paar Worte gesagt und das hat sie innerlich wieder gestärkt und aufgerichtet. Und da heißt es in 1. Samuel 1,18, sie hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. In ihren Zügen spiegelte sich nicht mehr Sorge, Traurigkeit, sondern Freude. Als Stephanus vor feindlich gesinnten, wütenden Männern im Hohen Rat stand, da leuchtete sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Apostelgeschichte 6,15. Stephanus stand inmitten ungläubiger Männer, die knirschten mit den Zähnen da. Ja, die müssen schrecklich ausgesehen haben. Stephanus stand inmitten dieser Männer und strahlte Jesus Christus aus und jeder konnte den Unterschied wahrnehmen. Es gibt im Haus Gottes viel zu viele traurige, bedrückte, niedergeschlagene, geknickte Mienen. Schade, denn das müsste nicht so sein. Denn in Christus ist uns doch alles gegeben, in ihm sind wir doch unglaublich reich gemacht. Nicht reich an Geld, aber an Gütern, die durch alles Geld in der Welt nicht zu erwerben wären. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Das haben wir jetzt besprochen. Warum hat Gott es so gemacht? Das wird uns in den Worten vor und nach diesem Vers gesagt. Gott hat nicht viele Weise nach dem Fleisch, also die vor Gott gar keine Weisen waren. Er hat nicht viele berufen, die unter den Menschen als edle gelten. Nein, er hat das Törichte der Welt erwählt, das Unedle, das Verachtete, diejenigen, die in dieser Welt eher übergangen werden, die in der Firma gemobbt werden und so weiter, die nichts gelten. Das läuft unserem menschlichen Denken quer. Warum hat Gott das getan? Nun, es wird gesagt, dass er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Alles ist in seinem Sohn, in Jesus Christus. Der Mensch kann der Weisheit, der Gerechtigkeit vor Gott, der Heiligkeit und der Erlösung nur teilhaftig werden, wenn er sich, ja, wenn er begreift, es ist meine Erlösung, es ist meine Heiligkeit, meine Gerechtigkeit, meine Weisheit. Es bleibt dabei, wie auch immer wir singen, Christus ist alles, alles mir. Darum rühmen wir uns des Herrn und darum suchen wir Christus, ihn allein. Ich möchte noch ein bisschen beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben es schon erfahren. Wir haben erfahren, alles, was in unserem Leben wirklich Wert hat und was einmal auch in der Ewigkeit seinen Wert haben wird, all das ist letztlich aus deiner Hand, kommt letztlich von dir selbst. Herr, und so wollen wir auch in unser Leben so führen, Herr, dass die Gemeinschaft mit dir immer enger wird, immer tiefer wird, Herr. Und all das, was die Gemeinschaft mit dir stört, beiseite tun, Herr. So wollen wir einfach auch aus deinem Wort und auch aus dem, was wir erfahren haben, wollen wir einfach auch das mitnehmen, Herr, und wollen uns freuen, Herr, dass wir in dir reich gemacht sind. Amen.